Herr Jesus, wir danken dir für diesen reichen Tag, den wir haben durften. Danke für jede Begegnung, danke vor allem für viele Begegnungen mit dir. Danke für dein Reden, auch heute Morgen schon, den ganzen Tag über. Danke, dass du auch jetzt wieder dabei bist und dass du zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich um deine Veränderung für unsere Herzen, für unser Wesen und aber auch, dass du uns ganz neu deine Liebe ins Herz schreibst. Bitte segne du Hans-Peter, dass er genau das jetzt sagen kann, was dir wichtig ist für uns, für diese Gruppe, für jeden Einzelnen heute Abend. Und segne uns mit offenen Ohren und wachem Geist zum Hören. Amen.
So, hallo wieder zusammen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen guten, vollen ersten Tag gehabt. Ich habe einen sehr guten Tag gehabt, gelesen, vorbereitet. Das genieße ich immer, wenn ich nicht zu Hause bin. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit für diese Dinge. Zu Hause sind immer so viele Sachen. Und da ist es schwierig oder schwieriger, Zeit dafür zu finden. Auf jeden Fall das Thema für heute Abend ist Body, Soul, Spirit, Körper, Seele, Geist. Das ist das Motto vom Dauernhof. Ich habe jetzt vergessen, mein Dauernhof-Shirt anzuziehen. Da steht auf jedem Shirt Body, Soul, Spirit. Und diese Einteilung kommt aus der Bibel, aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen und dir das unterstreichen. 1. Thessalonicher 5 und Vers 23, da sagt der Apostel Paulus zu den Christen in Thessaloniki, 1. Thessalonicher 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier haben wir die Unterscheidung des Menschen in Geist, Seele und Leib. Der Grund, warum wir am Dauernhof mit dem Leib anfangen, Leib, Seele, Geist, habe ich oft gehört, ihr macht alles verkehrt am Dauernhof, sogar das Motto. Der Grund ist dafür, weil das Erste, was ich sehe, wenn ich dich treffe, ist dein Leib. Das ist das Offensichtliche. Das heißt, für mich beginnt es mit dem Leib und dann lernt man den Menschen kennen, die Seele und auch seine Beziehungen, den Geist. Aber das ist der Grund, warum wir das umgekehrt haben. Nun, Atheisten würden darauf bestehen, dass der Mensch nur aus Leib, nur aus Materie besteht. Das muss er zwangsweise, wenn du die Philosophie des Atheismus hältst. Manche Psychologen würden behaupten, dass der Mensch zum einen aus dem materiellen Leib besteht, aber auch aus einer immateriellen Seele, aber da ist kein Geist. Die Bibel sagt hier, völlig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Jetzt wollen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Was mir so gefällt ist, Wahrheit muss immer mit der Realität übereinstimmen. Kannst dir merken. Wahrheit muss mit der Realität übereinstimmen, soweit wir diese Wahrheit erkennen können. Aber schauen wir uns mal diese Dreiteilung an, Körper, Seele, Geist. Ich beginne mit dem Körper. Dass der Mensch aus Leib besteht, Soma, das ist offensichtlich. Kitzle mal deinen Nachbarn oder hau ihm eine rein. Und du hast seine Leiblichkeit damit offenbart. Der Mensch, sagen wir, ist aus dem Staub der Erde gemacht, so lesen wir es im 1. Mose Kapitel 2. Das heißt, die Materialien, aus denen du da bestehst, jeder von euch, kannst du alle im Erdboden finden. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht und hat das Material des Menschen studiert und hat Folgendes festgestellt. Rein materiell besteht der Mensch aus Fett. Das ist eine Sache. Und zwar so viel Fett im Durchschnitt, dass du damit 7 Stück Seifen machen kannst. Der Mensch besteht auch aus Eisen, ungefähr so viel für einen 100er-Nagel. Aus Zucker, so viel, dass du eine Zuckerdose füllen könntest. Aus Phosphor, so viel, dass du damit 2200 Zündhölzer bestücken kannst. Aus Magnesium, Schwefel und natürlich Wasser. Und der Mann, der diese Aufstellung gemacht hat, hat gesagt, das Ganze kannst im Supermarkt um etwa 20 Euro kaufen. Und das ist korrekt. Das, was hier vor mir sitzt, rein materiell, es ist halt, ja, ist nicht so wenig Geld. 20 Euro pro Person, ein bisschen was ist es. Adam heißt ja Mensch und Adam heißt aber auch Staub oder Erde. Denn materiell besteht der Mensch tatsächlich nur aus Erde und unter Umständen 20 Euro wert. Und einmal wird der Pfarrer auch über dich sagen, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Mein Vater war Totengräber, da habe ich schon als kleiner Junge immer begeistert zugeschaut, wie er den Totenschädel rausgeworfen hat und so, das hat mir gefallen. Aber nach ein paar Jahren waren halt die Knochen noch übrig, aber sonst gar nichts mehr. Und wenn du noch ein paar Jahre wartest, sind die Knochen auch nicht mehr da. Es zerfällt letztlich wieder. Also Leib ist offensichtlich. Aber die nächste Frage, was ist dann die Seele? Er wird schon ein bisschen schwieriger. Wo ist die Seele im Menschen? Ein Arzt hat mal einen Leichnam seziert, auseinandergeschnitten. Und er hat gesagt, ich habe jetzt den ganzen Menschen zerschnitten in tausende kleine Teile mit seinem Skalpell. Aber ich habe keine Seele gefunden. Schlussfolgerung, es gibt keine Seele. Der Mensch besteht nur aus Materie. Nun, ich könnte eine andere Frage stellen. Ich könnte sagen, ich habe letzte Woche die Orgel in unsere Kirche zerlegt. In die kleinsten Teilchen, tausende Teilchen. Jede Taste, jedes Hämmerchen, jede Pfeife, jedes Schräublein. Aber ich habe keine Musik gefunden. Schlussfolgerung, es gibt keine Musik. Die Seele im Menschen ist so etwas wie die Musik in der Orgel. Unser Körper drückt das aus, was unsere Seele ist. Sie ist Ausdruck unserer Persönlichkeit, unserer Lebendigkeit. Die Seele im Menschen beschreibt das, was unsere Wünsche sind, unsere Träume, unsere Bedürftigkeit, unsere Sehnsucht nach Leben. In der Seele hoffen wir, glauben wir, denken wir. Dass wir eine Seele haben, ist eigentlich experimentell ganz leicht nachzuvollziehen. Es gibt ja Zeiten, wo man körperlich krank ist. Heuer gab es eine schlimme Grippe. Alle hat es erwischt, mich zum Glück nicht. Ich habe mich geimpft letztes Mal, zum ersten Mal. War ganz hilfreich. Aber wenn man körperlich krank ist, das ist manchmal frustrierend, speziell wenn man viel geplant hat. Man will was tun und man kann es nicht. Das ist sehr frustrierend für manche, aber zumindest kann ich es einteilen. Ja, ich bin halt krank, ich habe halt Grippe. Das ist, ich kann es zumindest verstehen, wenn ich es auch nicht schätzen kann. Aber manchmal ist meine Seele krank. Und das kennt ihr auch. Es gibt Zeiten in meinem Leben, ich hatte im letzten halben Jahr das öfter mal, ich war körperlich total gesund, meine Frau, meine Kinder sind gesund, die Beziehung mit der Hannelore ist auch okay, die Arbeit, die ich mache, ist auch okay, mache es ganz gerne. Ich arbeite nicht zu viel, nicht zu wenig. Finanziell geht es uns auch okay, keine großen Schulden. Schnee ist auch gut. Aber wisst ihr, was komisch ist? Es geht mir nicht gut. Ich empfinde keine Freude, es geht mir nicht gut. und ich weiß nicht warum. Weißt du, was da geschieht? Deine Seele ist krank. Das ist normal. Schlag's mal auf Psalm 42, Vers 6. Da lesen wir auch von jemand, wo seine Seele krank war. Psalm 42, Vers 6. Das ist eigentlich ein Gebet, aber es ist in dem Fall kein Gebet, weil er redet mit sich selbst. Und da sagt der Psalmist, Psalm 42, Vers 6, er spricht zu sich selbst und sagt: Was bist du so aufgelöst in mir, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Er redet zu seiner eigenen Seele und sagt: Was ist los mit dir? Warum bist du deprimiert? Warum geht es dir so schlecht? Also, sowohl der Körper als auch die Seele können gesund als auch krank sein. Wir lesen im 1. Mose 2, Vers 7, schlagt es gerne auf. Es ist immer, wenn ihr könnt, gut aufzuschlagen, sich das anzuzeichnen, zu wissen, das steht in der Bibel. Das ist nicht irgendeine Erfindung von irgendeinem klugen Menschen, sondern das steht da drinnen. Genesis 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das heißt, Seele steht für Leben. Seine Nase, Atem des Lebens. Leben wurde in den Menschen eingehaucht und das ist die Seele. Übrigens, wunderschön, als Gott den ersten Menschen schuf, da gab er ihm den ersten Kuss. Und dieser erste Kuss beseelte den Menschen. Erste Zärtlichkeit, erste Liebe. Und das ist die Seele. Das Leben in uns. Darum erlebt man auch, wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch stirbt. Das ist bei euch noch nicht so oft der Fall, weil ihr seid noch zu jung dafür. Einige von euch haben es erlebt, dass ein guter Freund vielleicht verunglückt ist oder wer immer. Je älter du wirst, desto mehr Begräbnisse musst du besuchen. Ich war schon bei ziemlich vielen. Aber immer wenn ein Angehöriger stirbt, mit dem ich eine Beziehung hatte, da stehst du vor dem Sarg, der ist ja oft noch offen. Ich bin auch im Bergrettungsdienst, da kommst halt oft 50% zu den, lebt er eben nicht mehr. Und da liegt dann der Leichnam und da denkst du, das ist nicht mehr der Mensch. Das ist nur noch die Hülle. Aber der Mensch ist nicht mehr da. Und die Sache ist im griechischen Denken, von dem wir alle geprägt sind, da kannst du nichts dafür, das ist einfach so, da sehen wir Körper und Seele als zwei Substanzen, man nennt das den Dualismus, ist nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, ist zu verstehen, im griechischen Denken ist, im religiösen griechischen Denken, ist der Leib das Minderwertige, das Böse, das Irdische und die Seele hingegen ist das Unsterbliche, das Hochwertige, das Himmlische. Das kommt aber nicht aus der Bibel. Das kommt aus dem griechischen Denken. Die Bibel macht das nicht. Wir kommen noch dazu. Die Bibel bezeichnet den Menschen als Körper, Seele, Geist in seinen Beziehungen, nicht in den Substanzen. Und da komme ich zum dritten jetzt, nämlich zum Geist. Wenn der Leib, der ist offensichtlich, dein Zelt da ist, wenn die Seele in uns, unsere Sehnsucht, unsere Wünsche, unsere Bedürftigkeit ist, was ist dann der Geist? Der Geist, der beschreibt unsere Beziehungsfähigkeit. Und ich habe es heute Vormittag schon gesagt, die vertikale Beziehung zu Gott und die horizontalen Beziehungen zu anderen Menschen. So wie wir das leben, ist einzigartig. Es gibt kein Tier, das so lebt. Der Geist im Menschen macht uns zum Gegenüber Gottes, ist auch völlig logisch, weil Gott ist Geist. Und wenn du mit Gott kommunizieren willst, musst du aus dem Geist geboren werden. Das heißt, der Geist beschreibt das Element im Menschen, das uns in Beziehungen bringt zu Gott und zu anderen. Etwas, das mich fasziniert, ist, dass was man in der modernen Medizin und Psychologie entdeckt, alles bereits in der Bibel drinnen ist. Keine Ahnung, ob du Interesse hast an Psychologie und so weiter. Mich fasziniert das ein bisschen. Ich bin überhaupt kein Psychologe, aber ich lese ein bisschen was. Aber auch die moderne Medizin hat inzwischen erkannt, dass der Mensch nicht nur Leib ist. Das heißt, wenn ein Mensch krank ist und man will den gesund machen, genügt es oft nicht nur, seinen Körper, sein Soma zu heilen. Körperliche Heilung ist wichtig. Wir sind froh, dass wir die moderne Medizin haben. Ich bin dankbar dafür. Aber manchmal ist die Seele im Menschen krank. Und weil die Seele krank ist, ist auch der Körper krank. Und darum gibt es in der modernen Medizin die Psychosomatik. Da wird die Psyche behandelt und das Soma, der Leib, weil beide krank sind. Und es genügt nicht, nur den Leib zu heilen. Und jetzt hat man auch entdeckt, und ich finde das faszinierend, dass manche Menschen, die sind nicht nur leiblich krank, die sind nicht nur seelisch krank, sondern ihre Beziehungen sind krank. Und darum gibt es heute die Pneumapsychosomatik, wo der Mensch geheilt wird in seinen Beziehungen, in seiner Seele und am Leib. Und genau das sagt die Bibel schon vor tausenden Jahren, dass Gott möchte, dass wir geheiligt, heil werden an Körper, Seele und Leib. Interessant ist auch, vor ungefähr 100 Jahren hat der Franzose Binet, hat er geheißen, den sogenannten Intelligenzquotienten entdeckt und beschrieben. Und der Mensch, wurde gesagt, ist dann erfolgreich, wenn er einen hohen Intelligenzquotienten hat. Ich glaube, meiner ist nicht sehr hoch, ich habe es nie getestet, ich werde es auch nicht, glaube ich. Sonst bin ich nur frustriert. Es ist schön, wenn jemand einen hohen hat, das ist sicher kein Fehler, aber es gibt hochintelligente Toren. Hochintelligente Narren, die gibt es auch. Vor ungefähr 30, 40 Jahren hat man dann festgestellt, ein hoher IQ, Intelligenzquotient, reicht nicht aus für ein gutes, erfolgreiches Leben, sondern man braucht auch einen guten EQ, einen guten emotionellen Quotienten. Das heißt, ein Mensch kann seine Intelligenz nur dann richtig einsetzen, wenn er auch seine Emotionen mit einbezieht. Wenn er barmherzig sein kann, wenn er nachdenkt. Das ist ein insgesamt erfolgreicher Mensch. Und seit etwa 20 Jahren hat man einen dritten Quotienten entdeckt, nämlich den SQ, den spirituellen Quotienten. Weil man festgestellt hat, ein Mensch, der wirklich gesund ist oder erfolgreich ist, sagen wir so, braucht nicht nur einen guten Intelligenzquotienten, er braucht nicht nur einen guten emotionellen Quotienten, er braucht auch gute Beziehungen und einen Sinn im Leben. Und so hat man diese Dreiteilung auch in der Psychologie geschaffen, um einen erfolgreichen Menschen zu beschreiben. Nun, was mich fasziniert, und da sind wir jetzt bei Jesus, dass das Anliegen Gottes in der ganzen Bibel ist, dass der Mensch gesund ist an Körper, Seele und Leib. Ich lese noch einmal 1. Thessalonicher 5, 23. Hab's gelesen, ich lese es noch einmal. Da sagt Paulus, er betet für die Christen und sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige oder heile euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, was ist das Anliegen Gottes für uns, dass wir an Leib, Seele und Geist untadelig bewahrt und geheilt werden? Wer die Bibel liest, der kann nicht übersehen, dass Jesus Menschen sehr oft geheilt hat. Hunderte, wenn nicht Tausende. Manchmal lesen wir, er heilte alle, die da waren und so weiter. Und Jesus hat die Menschen körperlich geheilt. Ja, das stimmt, absolut, den blinden Mann, verkrüppelte Personen und so weiter. Aber meistens war die Heilung nicht nur körperlich, sondern körperlich und seelisch. Zum Beispiel die Frau am Brunnen, die Samariterin, die war körperlich, soweit wir wissen, völlig gesund. Aber ihre Seele war krank. Und Jesus heilte ihre Seele. Im Johannes 3 ist ein Mann, der hieß Nikodemus. Der war körperlich auch gesund, seelisch wahrscheinlich auch. Das war ein erfolgreicher, angesehener Mann. Aber wisst ihr, was krank war bei ihm? Der Geist. Er musste aus dem Geist geboren werden. Und Jesus ist der Heiland an Körper, Seele und Geist. Ich bin sehr dankbar, dass ich in meinem Leben eigentlich alle drei erlebt habe. Ich bin als 15-Jähriger zum Glauben gekommen, habe es euch vorgestern erzählt, in unserer evangelischen Kirche, und habe geistliches Leben empfangen. Seitdem bin ich mit Jesus unterwegs. Eine Heilung am Geist. Ich kann mit Jesus kommunizieren. Aber das Schöne ist, ich habe auch eine seelische Heilung erfahren. Ich habe euch auch gesagt, dass ich echt einen extremen Minderwertigkeitskomplex hatte. Nicht so, dass die Dinge, die ich tat, witzig waren, sondern die waren peinlich. Man schämt sich darüber, das zu sagen, was man da getan hat. Und vor ein paar Jahren war ich mal in Australien, in Brisbane, habe dort gepredigt auf einer Konferenz mit einem Freund von mir, Charles Price, der ist Pfarrer in Kanada. Und da sind wir am Abend beisammen gesessen und da hat er mir erzählt, dass er als junger Mann eigentlich einen ziemlichen Komplex gehabt hat. Und dann habe ich gesagt, ist aber komisch, davon sehe ich überhaupt nichts mehr. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich als junger Mann einen extremen Minderwertigkeitskomplex hatte. Und dann hat er zu mir gesagt, aber Hans-Peter, ich sehe bei dir auch nichts mehr davon. Und dann ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, ja genau, komisch. Das habe ich überhaupt nicht bemerkt, dass ich da gesund wurde. Meine Seele ist da gesund. Ich war nie auf Therapie, jetzt in dem Fall. Ich habe auch nie ein Seelsorgegespräch darüber gehabt. Aber die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und der Zuspruch seiner Liebe hat mich über die Jahre geheilt. Ich habe auch körperliche Heilung erfahren. Ich war früher hauptberuflich Bergführer und Skilehrer. Ich war wochenlang unterwegs auf Hütten, Kurse gehalten und so weiter. Und als ich dann zum Tauernhof ging, da war ich in dem Sommer noch auf dem Gletscher bei einer Ausbildungswoche. Ich war damals im Team für die Ausbilder für österreichische Skiführer. Und plötzlich konnte ich die Sonne nicht mehr ertragen. Das ging relativ schnell. Und ich musste nach Hause und bin von Doktor zu Doktor, vielen Doktoren gegangen. Und keiner konnte mir sagen, was das Problem ist. Jeder wusste, ich vertrage die Sonne nicht. Das war nicht angenehm, die Haut, viel Wasser unter der Haut, extrem itchy, also wie sagt man da auf Deutsch? Juckreiz war extrem. Und es war extrem unangenehm. Es wurde so schlimm, dass ich konnte einen Winter gar nicht mehr aus dem Haus ohne Gesichtsmaske, weil die Sonne sofort das ausgelöst hat. Und 2 Jahre ging das hin. Alles, was ich bekommen habe, ist immer Cortison. Das hat es ein bisschen gelindert, aber nie geheilt. Die Haut wurde eigentlich immer schwächer und schlechter dabei. Und dann, ich habe oft Jakobusbrief gelesen. Da steht nämlich, ist einer von euch krank, der rufe die Ältesten, sie sollen Sünden bekennen, füreinander beten, den Kranken salben und Gott wird ihn aufrichten. Nach 2 Jahren haben wir gedacht, Ich glaube, es ist dran. Ich konnte nicht mehr aus dem Haus, ich konnte weder Skifahren gehen mit meinen Gruppen, ich konnte auch nicht mehr predigen am Abend. Und dann sind ein paar Freunde von mir gekommen, unser Pfarrer, lieber Freund, der Bruder und noch ein paar andere, 4 oder 5, haben Sünden bekannt, wir haben gebetet zusammen, haben mir gesalbt mit so einem Babyöl. Gebetet darüber, 2 Tage später war es weg. Und seitdem kann ich ganz normal, ich bin immer noch sensibel, aber ich kann ganz super damit leben. Das heißt, ich habe erlebt, Jesus echt als meinen Heiland, in geistlicher Hinsicht, in seelischer Hinsicht und an meinem Leib. Und in der ganzen Bibel lerne ich, dass Gottes Anliegen für dich und für mich ist, dass wir heil werden. Im 2. Mose 15, Vers 26, schlagt es mal auf, das müsst ihr euch unterstreichen. 2. Mose 15, 26, da stellt sich Gott seinem Volk Israel vor und er sagt zu ihnen im zweiten Teil von diesem Vers: Ich bin der Herr, euer Arzt. Oder deine Übersetzung sagt vielleicht: Ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der Herr, euer Arzt. Jesus ist unser Arzt, Gott ist unser Arzt. Und im Lukas 2 lesen wir, als Jesus geboren wird, da sagt der Engel: Ich verkündige euch große Freude, euch ist heute ein Retter geboren. Das heißt, wenn Gott unser Retter ist und unser Arzt, dann können wir mit Gewissheit sagen, dass Gott möchte, dass wir heil und gerettet werden. Das ist sein Wille. Und Jesus kam in diese entstellte Welt, um uns heil zu machen. An Körper, Seele und Geist. Aber jetzt kannst du sagen: Ja, Hans-Peter, wunderschöne Geschichte von dir, glaube ich dir auch. Aber ich habe es ganz anders erlebt. Und ich kann euch sagen, ich auch. Ich kenne nämlich auch eine andere Seite, nämlich die, dass liebe, gläubige Menschen, obwohl sie glauben, nicht gesund werden. Aber eine liebe Schwester bei uns, die ist schon 18 Jahre im Rollstuhl und die hat jeden Tag Schmerzen. Wurde schon gebetet darüber, sie ist bis heute krank und ich habe keine Ahnung warum. Und ich habe auch erlebt, das ist fast noch tragischer, dass Menschen krank wurden, weil sie glauben. Es gibt nämlich auch einen falschen Glauben und ein falscher Glaube bewirkt, man nennt das eine religiöse Neurose. Es gibt Menschen, die nicht wegen ihres Glaubens geheilt werden, dein Glaube hat dich geheilt. Es gibt auch Menschen, die werden wegen ihres Glaubens krank, nämlich dann, wenn es ein falscher Glaube ist. Und manchmal ist es nicht so, dass der Glaube uns heilt, manchmal muss dein Glaube geheilt werden. Nämlich dann, wenn er falsch ist. Es gibt auch einen falschen Glauben, auch unter Christen. Und der macht Menschen krank. Immer, schlag's mal auf Titus Kapitel 1, da hat Paulus es mit falschen Lehren zu tun und da spricht er das an. In den Timotheusbriefen und auch im Titusbrief, man nennt die Hirtenbriefe, da war das Problem, dass falsche Lehrer einen kranken Glauben vermittelt haben. Und da sagt zum Beispiel Paulus immer Titus Kapitel 1, Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund werden. Ihr Glaube muss gesund werden, weil der eben krank ist. Und ich möchte euch jetzt auf eine Sache hinweisen, wo ich glaube, in Bezug auf Körper, Seele und Geist, wo Christen erkranken, immer wieder, bis zum heutigen Tag. Eine dieser ungesunden Lehre, speziell in Bezug auf unseren Leib, kommt aus der sogenannten Gnosis, es heißt Erkenntnis. Schlag mal auf 1. Timotheus 6, 20. Brauchst nur eine Seite nach vorgehen oder zwei? 1. Timotheus 6, 20. Da warnt Paulus den Timotheus vor dieser falschen Lehre und sagt: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. Die fälschlich sogenannte Erkenntnis, das ist die Gnosis. Gnosis, das heißt Wissen. Sie glauben, sie wissen etwas. Nun, was haben diese falschen Lehrer propagiert? Sie haben propagiert, dass Körper und Seele zwei Substanzen sind. Der Körper, der Leib, ist das Minderwertige, das Böse, das Irdische. Die Seele hingegen ist das Himmlische, das Unsterbliche, das Hochwertige. Man nennt das den Dualismus, diese Zweiseitigkeit. Und diese Lehre hatte zwei Lebensstile zur Folge. Da gab es jetzt jene Christen, die gesagt haben, okay, also Leib und Seele sind getrennt, die Seele, mit der Seele bin ich mit Jesus verbunden, aber mein Leib, der ist ja irdisch oder unterirdisch, den kannst du vergessen. Also, sagten sie, kann ich mit meinem Leib, mit einer Prostituierten schlafen jeden Tag, weil das beeinflusst ja meine Beziehung zu Gott nicht, weil das ist ja meine Seele. Darum gab es damals sogenannte Tempelprostituierte. Die haben mit der Prostituierten geschlafen und dann haben sie angebetet. Das kommt aus diesem Dualismus, wo ich Leib und Seele trenne. Dann gab es das andere Extrem aus derselben Lehre, nämlich diejenigen, die den Leib, weil er ja minderwertig ist und böse, verachteten, geißelten und peinigten, die sogenannte Askese. Jemand hat mal gesagt, Askese ist Käse. Aber das sind dann jene, die sagen, der Leib ist schlecht, der muss geschlagen werden. So wie der Martin Luther, habt ihr einen Film gesehen, als katholischer Priester, der sich selbst peinigen muss, weil der Leib hat sündige Gelüste und so weiter und der muss verachtet werden. Das war das andere Extrem. Und dagegen, schlagt es auf, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Da spricht Paulus genau gegen diesen Geist, gegen diese Lehre. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Nun, was sagen diese Lügenredner? Vers 3. Sie verbieten zu heiraten und gebieten sich, von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche die glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Was haben diese falschen Lehrer gesagt? Der Leib, alles das Essen, der Sex, all das ist böse, das ist irdisch, fleischlich, das muss gezüchtigt werden. Das ist die hellenistische Leibverachtung. Die ist aber überhaupt nicht biblisch, sondern die kommt aus dem griechischen Denken. Leider ist es so, dass dieses Denken in vielen Kirchen über die Jahrhunderte Einfluss genommen hat. Und Christen sich definiert haben, ja, in der Welt muss ich alles meiden, kein Spaß, tanzen nicht und trinken nicht und darfst alles nicht tun, dann gefällst du Gott. Ist aber nicht biblisch. Jetzt möchte ich euch zeigen, wo das herkommt. Warum denken Christen so? Schlag's mal auf 1. Johannes 2, 15 bis 17. Ich gebe euch die zwei Stellen, die stärksten Stellen, was solche Christen zitieren würden, um dir zu zeigen, dass man den Leib als guter Christ verachten muss und alles Weltliche und dann gefällst du Gott. 1. Johannes 2, 15 bis 17, da Da schreibt der Apostel: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Sagen Sie, schau, hier seht's, du musst die Welt verachten, du musst alles Weltliche weg abtun als guter Christ. Da gibt es noch eine stärkere Stelle, ein paar Seiten vorne, geht zu Jakobus 4, Verse 1 bis 4. Jakobus 4, Verse 1 bis 4. Da lesen wir, Jakobus 4, 1. Woher kommen Kriege, woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, und hier kommt der Vers, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Nun, wenn du die zwei Passagen liest, bekommst du den Eindruck, boah, also ich will ja nicht der Feind Gottes sein, also muss ich jetzt der Weltfeind sein. Und ich will ja Gott gefallen, also darf mir die Welt nicht gefallen. Und man bekommt den Eindruck, ein Christ, der sich an weltlichen Dingen erfreut, der ist der Feind Gottes. Ich war vor einer Zeit mal in einer bestimmten christlichen Gemeinschaft in Deutschland, ist egal, was es ist. Und ein Mädchen wollte mit mir dann ein Gespräch haben. Und sie hat Tränen in die Augen gehabt, ihr ging es nicht sehr gut. Sie hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen über ihren Lebensstil. Und dann hat sie also erzählt, dass ihr Freund, sie hat einen Freund, der ist so viel geistlicher als sie. Und ich sagte, warum ist dein Freund geistlicher? Warum glaubst du das? Dann hat sie gesagt, ja, ich gehe so gerne mit meinen Freunden aus und trinke was mit denen und mein Freund studiert zu Hause die Bibel. Ich gehe auch gern mal Skifahren und mein Freund geht in die Gemeinschaft, in die Stunde oder wie immer das heißt. Ich gehe gern mal tanzen, er würde das nie tun. Was ist die Schlussfolgerung? Er ist sehr geistlich, ich bin sehr ungeistlich. Warum denkt sie so? Das lehrt die Bibel nämlich nicht. Die falsche Annahme, dass wenn ich das, was die Welt, Gott mir in der Welt gegeben hat, genieße, dass das falsch sei, ist, wir machen keinen Unterschied zwischen irdisch und fleischlich. Ich komme noch dazu. Und jetzt schauen wir nochmal Jakobus 4. Lest nochmal bei mir Jakobus 4. Worüber redet Gott da? Jetzt lesen wir es nochmal durch. Woher kommen Kriege? Woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet, könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Von welcher Freundschaft mit der Welt redet er hier? Er redet hier über Streit, Krieg, Gier, Neid, Ehebruch, über Übel, über berechnend Bitten. Wer diese Dinge tut, der ist ein Feind Gottes. Das sind die Dinge der Welt, die er gerade aufgezählt hat. Gehen wir nochmal zu Johannes Kapitel 2. Lesen wir, was dort steht. Manchmal liest man das so und denkt so, ja, genau so ist es. Aber man liest nicht genau. Man braucht nicht mal studieren, man braucht nur genau lesen, was da steht. Ja, 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, Die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Begierde. Worüber redet Johannes hier? Über Gier und Stolz. Wer diese Dinge liebt, der liebt Gott nicht. Das sind die Dinge, von denen wir uns fernhalten sollen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht tanzen gehen darf, dass ich nicht Skifahren gehen darf, dass ich nicht auf einen Drink gehen darf mit Freunden. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das wurde leider oder wird oft immer noch missverstanden. Am Dauernhof, wie ihr wisst, verbinden wir sehr viel Glaube mit Sport. Sport und Glaube, Glaube und Sport. Weil wir glauben, es besteht ein Zusammenhang zwischen Leib, Seele und Geist. Und wer seinen Leib übt, der macht auch seine Seele gesünder und auch seinen Geist. Und umgekehrt, wer geistlich sich übt, da wird auch die Seele und der Leib gesünder. Es ist ein Zusammenhang. Übrigens, das ist inzwischen ja medizinisch bewiesen. Oft, wenn ein Mensch seelisch total krank ist, ist auch sein Körper nicht gesund. Und wenn seine Seele gesund wird, wird der Körper gesünder. Da ist dieser Zusammenhang. Aber manche Christen tun sich schwer mit dem, was wir tun. Wisst ihr warum? Weil sie sagen, aber was ihr alles macht, ihr geht Skifahren, Snowboarden, ihr geht da Surfen, Radfahren, Klettern. Also das ist ja alles weltlich, was ihr da macht. Und sie sehen das alles als fleischliche Lüste, denen wir uns hingeben. Viele halten auch Sport für völlig unwichtig oder unbiblisch, weil der Leib ist ja nur ein Hindernis, den kannst du vergessen und so weiter. Das ist aber nicht korrekt, sondern da ist eben der Zusammenhang. Jemand hat mal gesagt, das hat mir gut gefallen, jemand, der es auf seinen Körper vergessen hat, ein Prediger hat gesagt, Gott hat mir eine Botschaft und ein Pferd gegeben. Ich habe das Pferd zu Tode geritten und jetzt kann ich keine Botschaft mehr verkündigen. Und im jüdischen Denken ist es völlig fremd, dieses Auseinanderhalten von Leib und Seele, das eine mehr oder andere weniger wichtig. Der Jude, der genießt alles, was Gott schenkt. Ein Rabbiner, eine rabbinische Aussage ist die, Gott wird uns einmal zur Verantwortung ziehen für alle guten Dinge, die er uns gemacht hat und die wir abgelehnt haben. Wir sollten Dinge genießen. 1. Timotheus 6, Vers 20. Gott hat alle Dinge geschaffen zum Genuss. Wir dürfen sie genießen. Eins musst du nur aufpassen, denn sonst geht der Schuss zurück. Du darfst das, was die Welt bietet, so gut es ist, niemals als Ersatz für Gott machen. Denn wenn du das tust, verlierst du deine Freiheit. Wenn du nämlich glaubst, die Erfüllung deines Lebens durch Erfolg, Geld, indem ich versuche, sexy zu sein, indem ich versuche, witzig zu sein, indem ich mein Können hervorhebe, wenn ich glaube, dadurch meine Leere zu füllen, meine Erfüllung zu finden, da wirst du enttäuscht werden. Es wird dir nicht gelingen. Das ist Götzendienst. Götzendienst ist, wenn ich irgendetwas nehme anstelle von Gott und darin die Erfüllung meines Lebens suche. Das ist Götzendienst. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Denn seht ihr, erfolgreich sein ist nicht unbiblisch. Geld verdienen ist nicht unbiblisch. Sexy sein ist nicht unbiblisch. Jetzt nicht im falschen Sinne. Ihr wisst, was ich meine. Attraktiv sein ist nicht unbiblisch. Aber wenn du glaubst, damit dein Leben zu füllen, dann hast du einen Götzen. Und das muss man unterscheiden lernen, dass die Dinge dieser Welt uns nicht befriedigen können. Ich habe die Wintersportbibel letztes Jahr gemacht, zusammen mit einem Freund. Ich glaube, da sind auch welche draußen gesehen. Gell? Und da ist einer, der ist momentan der erfolgreichste Skispringer, der Gregor Schlierenzauer, der da Freundin von uns im Ort, von der Ramsau. Und der hat uns auch einen Bericht geschrieben. Der ist jetzt, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht so, aber er hat auf jeden Fall einen Zugang zu Gott und ist positiv. Und er hat geschrieben, wenn du am Podest ganz oben stehst und die Nationalhymne hörst und den Pokal nach oben stemmst, bist du voller Emotionen. Und nach 2 Minuten, wenn du wieder runtersteigst, stehst du im gleichen Dreck wie alle anderen. Dieser Satz ist nicht, das ist eigentlich sehr gut, denn es zeigt uns, es ist egal, welchen Erfolg du feierst in dieser Welt. Er kann dich nie zufriedenstellen. Und wisst ihr, warum das so ist? Ein letztes Wort. Einer meiner Lieblingsverse, Prediger 3, Vers 11. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Unser Herz sehnt sich nach Ewigkeit. Und die Ewigkeit, dieses Vakuum in unserem Herzen, kann nur jemand füllen, der ewig ist. Sonst gar nichts. Alles andere ist Kompensation. Das wird uns aber nie befriedigen. Ich belasse es hier. Ich möchte noch beten, dann haben wir noch Fragenzeit. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe, dein Leben. Herr, ich danke dir, dass du uns als ganzer Mensch geschaffen hast, in deinem Ebenbild, mit Körper, Seele und Leib. Und wenn wir diesen irdischen Leib abgeben, Herr, so bekleidest du uns mit unserem neuen, unseren himmlischen, unseren geistlichen Leib. Aber wir werden nie ohne Leib sein. Danke, Herr, dass du uns als Ganzes geschaffen hast, weil wir leibhaftig miteinander sein wollen. Wir wollen uns leibhaftig lieben, leibhaftig kennenlernen. Und darum hast du uns auch einen Leib gegeben. Danke, Vater, dass wir nichts davon verachten müssen, sondern alles mit Danksagung empfangen dürfen aus deiner liebenden Hand. Und danke, dass du auch unsere Seele heilen kannst. Herr, in diesem Raum sind einige, dessen Seele krank ist. Ich bete um Heilung. Ich bete, dass du sie berührst an dem Ort, wo sie erkrankt sind, wo sie traurig sind. Und dass sie ehrlich sind, mit sich selbst reden, auch mit ihrer Seele. Und Vater, ich bete, falls jemand da ist, der dich noch nicht persönlich kennt, dass du ihn heilst im Geist. Dass er vom Neuen, vom Geist geboren wird und damit in Beziehung zu dir steht, zum Gott, der Geist ist, mit dir kommunizieren kann, dich zum Gegenüber hat, in jeder Sekunde des Lebens. Und Herr, so bete ich, dass wir wach sind und entdecken und erkennen, du bist da. Wir sind umgeben und bewohnt von dir, einem liebenden Gott, der uns will, der auf uns wartet, der uns liebt. Amen. Okay, meine Lieben, das Thema ist so groß, aber irgendwo muss ich es lassen. Gibt es welche Fragen dazu? Fühlt euch völlig frei. Anfangen ist immer schwierig, aber wenn du eine Frage hast, frag es einfach und...
Ich gehe gerade mal nach hinten, dass man es gut hört.
Ja, erstmal vielen Dank für diese tolle Andacht. Hat mir sehr geholfen. Ich wollte mal fragen, wie man unterscheiden kann zwischen Dingen hier auf der Erde, die Gott geschaffen hat und die wir genießen und auch genießen dürfen. Und wann das darin überschlägt, dass man versucht, seine Leere zu füllen. Also auf was kann man denn da achten, sage ich mal?
Ja, danke. Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr auf das Ding an, was du jetzt genießen kannst. Immer, was wir natürlich nicht genießen sollen, ist Dinge, die Beziehung zerstören. Das ist logisch. Wenn ich zum Beispiel fremd gehe, mit einer anderen Frau ins Bett gehe, kann ich nicht sagen, ja danke, ja, das war echt nett. Warum nicht? Weil ich habe eine Beziehung zerstört. Wenn ich jemand belüge, kann ich nicht sagen, danke, ja, die Lüge hat funktioniert, ich habe einen Vorteil. Warum? Wenn du Menschen belügst, dann wirst du die Beziehung zu den Menschen stören. Selber mit Stehlen. All die 10 Gebote haben nur mit Beziehung zu tun, zu Gott und zu Menschen. Versuch mal heute Abend deinem Bettnachbarn, klau ihm mal 100 Euro. und dann schaust, wie sich eure Beziehung entwickelt über die nächsten 2 Tage. Es wird nicht positiv sein. Warum sollen wir nicht stehlen? Eben nicht, weil es nicht nett ist, weil ich Beziehungen zerstöre. Das heißt, wenn ich etwas genießen will, wie du es sagst, was eine Beziehung zerstört, das ist Sünde. Und das ist nicht irdisch, das nennt die Bibel fleischlich. Die Begierde des Fleisches. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit gehabt, zu unterscheiden zwischen fleischlich und irdisch. Alle irdischen Dinge dürfen wir genießen. Fleischliche Lüste musst du meiden, sonst haust du alle Beziehungen zusammen, die du hast. Aber irdische Dinge, ob das ein Glas Wein ist, ob das Tanzen gehen ist, ob das ein Kinofilm ist, ob das ein schönes Auto ist, was du dir leisten kannst, ja, freu dich daran. Aber da kannst du tun, was du willst, solange es du mit Danksagung empfängst, sagt die Bibel. Denn alles, 1. Timotheus 4,5, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Natürlich, was es ausschließt, ist Sünde, aber das ist klar. Ist das verständlich?
Die Frage ging dann, glaube ich, nur ein bisschen noch dahin, wann so das Maß überschritten ist. Also, oder? Das war so ein bisschen die Frage, wie man das erkennt.
Muss man ja etwas Konkretes sagen. Was meinst du damit?
Zum Beispiel der Autokauf für 10.000 oder 50.000?
Wäre das eine Frage?
Ja, mir fällt es jetzt gerade ein bisschen schwierig, da jetzt was Konkretes zu sagen. Ich meine, keine Ahnung, ich meine, was ich oft vor Augen habe, ist gerade das Weggehen oder so, ja? Keine Ahnung, du hast vorhin gesagt, ja, man kann ruhig mal tanzen gehen oder, ja, keine Ahnung, was trinken. Für mich ist immer ein bisschen schwierig, da zu sehen, okay, wo setze ich da die Grenze und wo gehe ich vielleicht in einer Sache auf, sage ich mal, die ich einfach schön finde, aber wo ich vielleicht Gott gar nicht mehr mit, in Anführungsstrichen mal, ehren kann. Oder ich frage mich dann irgendwann, ist Gott überhaupt noch mit dabei?
Ich verstehe jetzt deine Frage, danke, das war hilfreich. Ich habe gerade gesagt, als Skilehrer, leider, und das war traurig, und das war, wo ich überhaupt nicht stolz bin drauf, ich habe mich viele Wochen, echt einmal die Woche war ich besoffen. War nie Alkoholiker, wurde nie abhängig, Gott sei Dank, aber es war halt, es gehörte so dazu. Und dann, als ich dann mit Christus ging und die Freude entdeckt habe, waren natürlich Freunde von mir, und wenn ich besoffen war, habe ich immer das ganze Lokal unterhalten. Ich bin sonst eher introvertiert, ich tue mich auch wahnsinnig schwer, auf Leute zuzugehen, da muss ich mich total überwinden. Aber wenn ich besoffen bin, ist es halt anders. Und da wollten sie natürlich, der Hans-Peter, oh, das wird wieder ein Gaudi, nach dem 5. Bier, da passt wieder alles. Und so haben sie das immer wieder versucht. Und dann habe ich gesagt, natürlich geht es so, ich zahle eine Runde, jeder bezahlt eine Runde, dann bist du immer dabei. Und ich liebe meine Freunde, die nicht an Jesus glauben. Ich treffe mich mit denen immer noch oft, das sind gute Freunde von mir. Aber die haben es am Anfang versucht und dann war es so. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, sollen wir das Bier trinken? Und ich habe gesagt, ja, das passt, genieß es. Bier getrunken. Dann der zweite, haben sie gesagt, oh, Hans-Peter trinkt Bier. Zweite Runde, wieder eine Runde, passt, ja. Ja, Jesus, soll ich das zweite Bier auch noch trinken? Ja, passt, kein Problem. Zweite Bier getrunken. Und dann beim dritten, eine Runde Schnaps zwischendrin. Jesus, soll ich den Schnaps trinken? Und dann war interessant, da hat Jesus gesagt, warte, Hans-Peter, gescheiter ist es nicht. Weil du weißt, du redest dann viel Blödsinn. Und was weder dir hilft noch den anderen, lass es hier. Und dann habe ich gesagt, na, was, danke, ja, ich lass. Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich, einer geht noch. Ich sage, na, danke. Und inzwischen wissen sie, das muss nur am Anfang mal durchhalten. Und dann wissen sie es sowieso. Inzwischen ist überhaupt kein Problem mehr. Da wundern sie sich schon, wenn ich zwei trinke. Aber du musst einfach mit Jesus leben. Und frag ihn, er wird dir sagen. Dasselbe, wenn du in ein Kino gehen willst und dann siehst draußen, Sexfilm. Jesus, soll man reingehen oder nicht? Na, sagt Jesus, ja, was, ich habe zwar diese schönen Frauenfiguren gemacht, aber ich habe sie gemacht für einen heiligen, schönen Zweck. Sex ist was Wunderschönes. Sex darf man genießen, aber im geschützten Rahmen. Und Gott hat gesagt, für mich ist Sex heilig und schön, die Menschen machen ihn dreckig und billig. Behalte ihn heilig und schön. Da drinnen ist es nur dreckig und billig. Und dann weiß ich, ich gehe nicht hinein. Ich muss einfach mit ihm besprechen.